Jetzt stehst du unmittelbar vor deiner ersten größeren Auslandsreise ja mit der Welthungerhilfe. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Ich, ehrlich gesagt, ist total weit weg alles. Aus, glaube ich, ganz verschiedenen Gründen. Also einerseits, wir sind in einer globalen Pandemie, wir sind immer noch im Teil Lockdown und irgendwie kann ich das gerade gar nicht vorstellen. Das ist, also ehrlich gesagt, es geht ja nächste Woche schon los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin bei der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Heute spreche ich hier mit meinem Kollegen Mirko, der seit ungefähr einem Jahr bei uns als Junior Expert ist. Junior Expert heißt, dass er eine Art Trainee-Programm bei der Welthungerhilfe durchläuft. Und damit steht er auch gerade kurz vor der Ausreise in den Kongo. Denn im zweiten Jahr dieses Trainee-Programms geht es immer ins Ausland. Mirko hat sich hier im ersten Jahr bei der Welthungerhilfe vor allem mit institutionellen Gebern beschäftigt, indem er nämlich bei der sogenannten Donor Unit in der Welthungerhilfe gearbeitet hat. Wir schauen da heute etwas mehr hinter die Kulissen und erfahren, was es mit diesem großen Bereich in der Welthungerhilfe auf sich hat. Außerdem erzählt uns Mirko, wie er sich kurz vor seiner Ausreise in den Kongo fühlt und was ihn dort wahrscheinlich erwarten wird. Und noch ein kleiner Spoiler. Wir haben einen kurzen Teil 2 des Gesprächs aufgenommen, kurz nachdem Mirko im Kongo angekommen ist. Den gibt's am Ende der Folge. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi Mirko.
Hallo Lena, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Man muss ja sagen, das ist jetzt total kurz vor knapp. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, dann reist du ja in wenigen Tagen aus. Wo geht's hin?
Genau, es geht in wenigen Tagen für mich in den Kongo, nach Goma.
In den Kongo nach Goma. Und dazu werden wir auf jeden Fall auch gleich noch mehr erfahren, warum und wieso du eigentlich bald in den Kongo gehst. Aber damit die Hörerinnen und Hörer erstmal überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich sagen, erzähl doch mal, was deine Rolle aktuell hier bei der Welthungerhilfe in Bonn ist.
Gerne. Ich bin Junior in der Welthungerhilfe, eine Nachwuchsfachkraft. Auf Englisch klingt das ein bisschen schöner, Junior Expert. Das ist ein Programm, das so aufgebaut ist, dass ich ein Jahr in Bonn im Headquarter arbeite und dann ein Jahr in einem Partnerbüro. Und momentan ist es so, dass ich noch an den letzten Zügen, wirklich in den letzten Tagen meines ersten Jahres hier bin in der Donor Unit, also die sich um die institutionellen Geber kümmern. Und dann genau für das zweite Jahr geht's dann raus.
Alles klar. Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleiche mit den Kollegen und Kolleginnen, die ich bisher hier so im Podcast hatte, viele von denen hatten schon so wahnsinnig viele Jahre Erfahrung und so einen richtigen Werdegang bei der Welthungerhilfe. Du stehst eigentlich noch ziemlich am Anfang, ne?
Ja, genau. Ich höre das mit einem großen Interesse und da würde ich gerne auch in ein paar Jahren das erzählen können.
Du willst, ja, okay. Schauen wir mal, wenn wir in 5 Jahren uns wieder hier im Podcast treffen, genau. Vielleicht noch mal ein bisschen, du hast jetzt gerade schon mal so ein paar Sachen fallen lassen. Du bist Junior bei der Welthungerhilfe. Dahinter verbirgt sich ja so ein richtiges, ja, so eine Art Trainee-Programm, Junior-Expert-Programm. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr sagen, warum hast du dich dafür beworben? Was waren da so deine Beweggründe?
Also dieses Junior- oder Trainee-Programm, das kommt ja eigentlich auch eher so aus Wirtschaftsunternehmen, die das noch viel mehr anbieten und richtig groß aufziehen, und in der Non-Profit-Welt ist das, oder NGO-Welt ist das noch gar nicht so breit vertreten und so gar nicht so viel. Und die Welthungerhilfe ist eine der wenigen Organisationen, die das überhaupt so anbieten in der Form. Und ein Beweggrund, mich hierbei zu bewerben, war, dass ich das total cool finde, dass ich eben die Möglichkeit habe, sowohl den Standort in Deutschland kennenzulernen, als eben auch das im Ausland. Weil das unterscheidet, denke ich, gerade das Junior-Programm zu vielen anderen Trainee-Programmen oder irgendwie Einstiegsstellen, dass man gerade diese Möglichkeit hat, 2 Sachen innerhalb von eines Vertrages und des Staats kennenzulernen.
Mhm. Eben hast du auch schon so mit Selbstverständlichkeit Donor Unit erwähnt und dann ja gesagt, das ist die Abteilung, die sich um institutionelle Geber kümmert, sozusagen. Mhm. Da brauche ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Kontext, weil das ist ja wirklich etwas sehr Spezifisches so für unseren Sektor und auch für unsere Organisation. Was macht ihr genau?
Genau, also ich versuche das mal möglichst untechnisch und lebensnah zu erklären. Also es ist ja so, dass wir als Welthungerhilfe wir haben viele private Spenden, aber wir haben natürlich auch Spenden oder Zuwendungen, nennt man das dann technisch, von institutionellen Gebern, das heißt von Staaten oder von Ministerien, also immer von Ministerien. Und wir sind im Prinzip diejenigen, die dann da teilweise dazwischen sitzen und nochmal unterstützen. Also wir sind eine Unterstützungseinheit, die Landesbüros dabei unterstützen, diesen Kontakt zu den Arbeitgebern dann aufrechtzuerhalten. Also ein Beispiel wäre das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz das BMZ, oder eben das Auswärtige Amt, das AA, hier in Deutschland. Und weil wir mit denen kommunizieren, also wenn wir jetzt ein Projekt haben, das im Ausland stattfindet, aber dann muss darüber berichtet werden, also es werden jährliche Berichte geschrieben oder die Anträge werden geschrieben, dann unterstützen wir die Kolleginnen dabei, dass diese Anträge eben auch da landen, wo sie landen sollen und auch die Qualität haben, die sie haben sollen.
Mhm. Was ist konkret deine Rolle jetzt in diesem Jahr gewesen?
Meine Rolle in dem Jahr war vor allen Dingen, dass ich dem Kollegen Timo unterstützt habe für Anträge oder für Projekte in der Übergangshilfe. Das ist eine bestimmte Förderrichtlinie. Und den habe ich da vor allen Dingen unterstützt im Berichtswesen, also die Berichte, die wir eben von den Kolleginnen bekommen haben, nochmal überzulesen, gucken, stimmt das alles so wie die zwischen den einzelnen Berichten, dass die Zahlen kohärent sind, also überall auch gleich berichtet wird. Ich habe unterstützt bei Neuanträgen, wenn eben neue geschrieben wurden, und das auch nicht nur in der Übergangshilfe, also da auch mal bei ein, zwei anderen nochmal mit unterstützt. Und irgendwie so viele Sachen, wo man gar nicht denkt, Mensch, das kann lange dauern, aber das dauert dann doch irgendwie immer alles länger, als man sich das vorstellt.
Übergangshilfe, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, was das bedeutet?
Ja, die Übergangshilfe ist im Prinzip ein Förderbereich oder es ist eine bestimmte Form der Hilfe, die wir anbieten oder beziehungsweise, genau, es gibt ja beispielsweise die humanitäre Nothilfe, die dann ist, wenn direkt eine Katastrophe ist, die dann sehr, sehr schnell innerhalb von 6 Wochen in der Regel kommt und Unterstützung bietet, also ganz klassisch, wenn man jetzt eine Dürre hat oder ein Naturereignis. Und dann gibt es die Entwicklungszusammenarbeit, die dann eher langfristig angelegt ist, mit Ministerien Zusammenarbeit und staatliche Strukturen stärkt. Und genau dazwischen gibt es die Übergangshilfe, die eben diese Brücke bildet zwischen der kurzfristigen humanitären Zusammenarbeit und der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit. Greift dann meistens so nach 6 Monaten eines Ereignisses und wird dann, also Ereignisse hier auch wieder Naturereignisse, aber auch politische Ereignisse, in denen es dann einfach zu Gewalt und Ausschreitungen kam beispielsweise und oder Geflüchteten auch innerhalb eines Landes und dann unterstützt die Übergangshilfe dabei, beziehungsweise die Übergangshilfe des BMZ dabei, dann dort in der Region für Stabilität ein bisschen zu sorgen, beziehungsweise das große Schlagwort ist hier immer Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung, aber auch schon Institutionen. Also es kann auch mal bedeuten, dass Institutionen dabei unterstützt werden, danach wieder Wahlen zu organisieren, dass man unterstützt ein Gesundheitssystem wieder mit zu installieren. Aber auch genauso zählt der klassische Brunnenbau darunter, also in der Ernährungssicherung. Also geht das sowohl um die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, aber auch um die Verarbeitung und um den Anbau. Ein anderer Punkt beispielsweise ist eben auch dieses friedliche und inklusive Zusammenleben, also so, dass dann mit Geflüchteten, die dann eben aufgrund von einer Krise woanders hin fliehen mussten und dann dort neu ansässig werden und wie kann man das so organisieren, dass das halt eben auch gemeinschaftlich ist und dann friedvoll.
Ich versuche gerade nochmal so ein bisschen Rollenklärung oder so Rollendefinition in das Ganze reinzubringen. Also wer kommt eigentlich an welcher Stelle ins Spiel? Wenn du jetzt von Übergangshilfe sprichst, so mal an dem konkreten Beispiel. Wo sagt die Welthungerhilfe, wir sehen jetzt, dass da der Bedarf für Übergangshilfe ist und deswegen tun wir was? Wo sagt meinetwegen auch das BMZ oder ein anderer institutioneller Geber, wir geben dafür Mittel oder stellen dafür Gelder zur Verfügung? Und natürlich wahrscheinlich die erste Frage, wo spielt das jeweilige Land oder die Region eine Rolle und kann auch einen Bedarf für so eine Übergangshilfe zum Beispiel äußern? Kannst du das so ein bisschen in Verbindung bringen, was in welcher Reihenfolge passiert?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es gibt 14 Übergangshilfeländer, die sind vom BMZ vordefiniert worden und die sich eben nach bestimmten Kriterien äußern. Also so beispielsweise war Haiti lange dabei, ist mittlerweile aber nicht mehr dabei, weil man gesagt hat, dass es da jetzt friedvoll ist und dass man jetzt sagt, Mensch, da läuft alles so, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Aber es ist eben nicht mehr so, dass man sagt, da braucht es super viel Unterstützung. Beispielsweise neu dazugekommen sind Niger und Burkina Faso, also auch 2 Länder des Sahels, die auch sehr von sowohl Dürre betroffen sind, aber eben auch von Flucht- und Migrationsbewegungen. Also deswegen gibt es erstmal per Definition nur eine bestimmte Länderauswahl, in denen wir arbeiten mit der Übergangshilfe, mit dem Instrument der Übergangshilfe. Und dann ist es so, dass wir als Donor-Unit, das ist zum Beispiel eine Rolle, die wir hier als Donor-Unit haben. Wir bekommen vom BMZ die Information, welche Länder sind aufgenommen, deswegen in diesem Fall jetzt bei Niger und Burkina Faso.
Einmal pro Jahr, oder?
Genau, das ist einmal pro Jahr, dass wir da Bescheid bekommen. Und das kann sich eben auch jährlich ändern. Es kann ein Land auch mal rein und wieder rausfallen aus dem Bereich. Und genau, dass wir dann den Kollegen in Burkina Faso und Niger jetzt beispielsweise, wir sagen allen Bescheid, aber die sind dann werden nochmal extra neu von uns informiert und gesagt, Mensch, ihr habt die Möglichkeit, euch auch auf Projekte dort zu bewerben. Habt ihr Ideen? Es ist ja meist so, dass unsere Länderbüros auch schon Ideen haben und die wissen ja auch am besten, wo die Bedarfe sind. Das können wir, kann ich hier am Schreibtisch in Bonn, weiß ich ja nicht, wo der Bedarf jetzt im Niger am größten ist. Das kann sein, dass es Hinweise gibt vom BMZ, dass die sagen, regional in die Richtung oder genau, da bestimmte Themenfelder, die besonders interessant sein könnten, aber das wissen die Kolleginnen vor Ort natürlich viel besser als ich. Aber meine Rolle ist dann denjenigen oder den Kolleginnen vor Ort dann zu sagen, es gibt die Möglichkeit und wenn die dann möchten, dann kann man mal ein Gespräch führen, dass ich einmal erkläre, was bedeuten oder wir als Donor-Unit einmal erläutern, was haben wir für Fördermöglichkeiten, was wird gefördert, was wird nicht gefördert, was wird gern gesehen, worauf muss man achten bei so einem Antrag. Und dann ist es so, dass dann im Sommer gibt es immer die sogenannte Planungsliste, da können wir dann Ideen einreichen an das BMZ und das BMZ guckt sich die an und überlegt sich dann, welche sie besonders förderungswürdig findet und dann werden wir eingeladen, daraufhin dann eine sogenannte Concept Note zu schreiben, beziehungsweise dann, wenn die erfolgreich ist, auch einen Vollantrag, den wir dann einreichen. Also es ist eine relativ lange Kette, das heißt, wir kriegen Bescheid im Juni, also jetzt haben wir im Juni 2020 Bescheid bekommen, welche Länder auf der Übergangshilfe dabei sind. Dann haben wir 6-7 Wochen Zeit, das zu erarbeiten, Ideen zu erarbeiten, werden im November eingeladen, die Ideen dann auch einzureichen. Werden im November eingeladen, die Concept Notes einzureichen. Und jetzt warten wir im Februar gerade darauf. Im Februar, März kriegen wir dann Rückmeldung, wo wir dann einen Vollantrag einreichen dürfen, der dann wieder geprüft wird. Und bis das Projekt startet, dann haben wir September des nächsten Jahres. Also da gehen dann schon mal 1,5 Jahre vorbei, bis dann das Projekt wirklich startet.
Wenn jetzt so ein Laie sich, glaube ich, was unter Entwicklungszusammenarbeit vorstellen sollte, glaube ich, dass dann schnell so Bilder in den Kopf kommen, dass man da irgendwie durch afrikanische Länder mit einem Jeep fährt und so ein bisschen mit der Bevölkerung spricht. Ich überspitze jetzt gerade mal Klischees. Und jetzt stelle ich das mal gegenüber dem, was du erzählt hast. Viel natürlich auch Bürokratie, Anträge, Zuwendungen, also auch durchaus technische Begriffe und sehr technische Abläufe. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit?
Ja, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich meine, was mir gerade in den Kopf kam, ich meine natürlich, jetzt war ich ein Jahr hier in der Donor Unit und ich habe mir das angeguckt und natürlich von hier aus immer gesagt, Mensch Leute, das ist doch gar nicht so schwer, jetzt den Antrag zu schreiben oder dann die Berichte zu schreiben und da muss man doch nur ein bisschen drauf achten. Aber wenn das natürlich von allen kommt und dann sind die Kolleginnen vor Ort natürlich mit ganz anderen Problemen konfrontiert, weil anders als ich, der sich den ganzen Tag damit beschäftigen kann, wo liegen jetzt hier die Probleme innerhalb des Berichtswesens, also ist der Bericht jetzt vernünftig formatiert oder so. Vor Ort ist das natürlich was ganz anderes, da sind die natürlich mit, weil die einfach auch direkt da drin arbeiten.
Du wolltest eigentlich auch immer schon, wenn man das so sagen kann, in die Entwicklungszusammenarbeit. Beschreib mal so ein bisschen deinen Weg vorher, bevor du zur Welthungerhilfe gekommen bist. Was hast du so erlebt, was dich auch motiviert hat, in die sogenannte EZ, Entwicklungszusammenarbeit, zu gehen?
Ich glaube, so richtigen Startdatum kann ich da gar nicht festmachen. Aber was auf jeden Fall sehr geprägend war für mich, war, ich musste damals noch zur Bundeswehr, das war für mich klar, das kommt nicht zustande. Und dann ein Zivildienst, und da gab es die Möglichkeit, diesen Zivildienst eben auch im Ausland zu machen, weltwärts. Und das Projekt gibt es ja, Programm gibt es immer noch in Teilen. Und habe dann mein Weltwärtsjahr in Uganda gemacht und habe dabei viel Neues gelernt. Das war eine sehr, sehr interessante und sehr intensive Zeit. Ich habe da in einem Dorf gelebt, was sehr abseits von Hauptstraßen war. Wir hatten kein fließend Wasser, wir hatten keinen Strom im Dorf. Ich habe mein eigenes kleines Feld Land gehabt, was ich bewirtschaftet habe. Also ich habe im Prinzip so wie 80-90% der UganderInnen gelebt. Und das hat mich natürlich schon sehr geprägt, weshalb ich auch vieles über mich gelernt habe, auch vieles gelernt habe, wo ich gesagt habe, es ist einfach eine globale Ungerechtigkeit. Ich kann nichts dafür, dass ich jetzt hier in Deutschland geboren bin und jemand anderes eben in Uganda oder Ost-Uganda in dem Fall. Und das hat mich sicherlich geprägt, wobei mir vorher schon klar war, dass mich das Politikfeld erstmal insgesamt interessiert. Und dass ich dann schon gemerkt habe, nee, das ist was, da möchte ich auch gerne weiter dranbleiben und da habe ich Lust so drin zu arbeiten. So, das war, glaube ich, so der Start. Würde ich jetzt als Startpunkt vielleicht dann doch, wenn es einen zu definieren gäbe, dann diesen. Mhm. Und dann, aber weil mich eben auch dieses Politische interessiert, habe ich dann Politikwissenschaften studiert und so meinen Werdegang dann fortgesetzt. Ja.
Kann man schon so ein bisschen, ich meine, du bist noch am Anfang der Karriere, wenn man das so nennen kann. Aber das hat ja schon so was Typisches, glaube ich, auch, ne? Durch ein Auslandssemester und nicht Auslandssemester, durch einen Auslandsaufenthalt mit Weltwärts, irgendwie ja, so ein einerseits Luft geschnuppert zu haben, auch zu merken, da stimmt irgendwie was nicht an globalen Verhältnissen, Politik zu studieren und dann klassischerweise in eine Art Trainee, auch wenn wir es nicht richtig Trainee nennen, bei der Welthungerhilfe zu kommen. Also das könnte ein richtiger, typischer Entwicklungszusammenarbeit-Werdegang werden.
Ja.
Jetzt stehst du, das hatten wir am Anfang schon gesagt, unmittelbar vor deiner ersten größeren Auslandsreise ja mit der Welthungerhilfe.
Mhm.
Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Ich, ehrlich gesagt, ist total weit weg alles. Aus, glaube ich, ganz verschiedenen Gründen. Also einerseits, wir sind in einer globalen Pandemie, wir sind immer noch im Teil Lockdown und irgendwie kann ich das gerade gar nicht vorstellen. Das ist, also ehrlich gesagt, es geht ja nächste Woche schon los. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich habe jetzt meine Sachen verkauft, das hier alles auf, meine Zelte werden hier abgebrochen. Das heißt, das bricht so langsam weg, aber es ist so total surreal, dass das überhaupt stattfindet, ja.
Mhm. Kongo ist sicherlich auch nicht, ist ja jetzt nicht ohne so als Standort auch. Mhm. Also wir kategorisieren ja auch nach Sicherheit die verschiedenen Länder und da gehört Kongo zu der unsicheren Stufe, der roten Stufe der Länder. Wie sind so da deine Gefühle, wenn du dir vorstellst, da bald zu leben?
Ja, da bin ich noch sehr hin und her gerissen, aber eigentlich fühle ich mich, nicht nur eigentlich, ich fühle mich sehr sicher, weil wie hier mit unserem Sicherheitsberater, unserem Sicherheitssystem, fühle ich mich einfach gut aufgehoben. Ich war gerade eben noch bei ihm, um nochmal drüber zu sprechen, wie jetzt gerade die aktuelle Lage ist und er hat gesagt, nein, Goma an sich als Stadt ist ziemlich sicher. Also natürlich gibt es viele Sachen, die man beachten muss, ganz klar, aber darauf bin ich vorbereitet und deswegen fühle ich mich für Goma auch gut aufgehoben und auch mit der Welthungerhilfe aufgehoben. Ich weiß, welche Sicherungsnetzwerke mir zur Verfügung stehen. In einem Fall, dass die gebraucht werden würden.
Gehst du alleine?
Nee, meine Frau kommt mit.
Okay. Wie findet sie das? Also sie geht ja mit, weil du in den Kongo gehst oder hat sie auch einen Grund, direkt in den Kongo zu gehen?
Nee, sie kommt mit, weil ich hingehe, obwohl ich ihr natürlich auch sehr dankbar bin. Wir haben so ein bisschen... Es war natürlich die Frage, wo geht's hin? Also es war keine Entscheidung von mir zu sagen, ich möchte in den Kongo gehen, sondern hier bei der Welthungerhilfe über dieses Trainee-Jahr vielleicht auch noch da... daran anknüpfend war, dass es eine Entscheidung ist, wo der Bedarf ist und mit den Qualifikationen, die ich jetzt mitbringe. So. Und da war es einfach so, dass der Bedarf im Kongo da war und jemanden deutschsprachigen dort vor Ort, also muttersprachlich Deutsch, niemand da war. Deswegen passt es natürlich dann einfach auch sehr gut, dass man gesagt hat, Mensch, das wäre ja ganz gut. Und dann habe ich das natürlich auch mit meiner Frau diskutiert, die im ersten Moment gesagt hat, ist ja schon auch ein anspruchsvoller Standort. Und dann aber wir beide nochmal viel drüber gesprochen haben und sie auch nochmal überlegt hat und das jetzt so ist das Ziel, wir gehen hin und dann sucht sie sich einen Job vor Ort, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie das so mitmacht, dieses Experiment.
Inwieweit habt ihr euch jetzt so mit dem Kongo im Vorfeld beschäftigt? Also wie sah jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Vorbereitung aus über die letzten Wochen?
Vor allen Dingen erstmal viel gucken, so was kriegt man hier ja medial, muss man ja sagen, Kongo ist ja so weit weg, also das weiß man hier über den Kongo und da haben wir natürlich immer versucht, so allgemein einzulesen, gucken, was bedeutet das eigentlich, wie ist die politische Lage und auch wo liegt das und auch geografisch mal ein paar Bilder angucken, weil wenn man Kongo hier vielleicht mal gehört hat, dann heißt das immer sofort, dann ist das zweite Schlagwort Ebola, Krieg, Rebellen, Konflikt, aber das ist ja nicht so, der Kongo, das sind Teile des Kongos und das ist auch ein großes Problemfeld. Aber der Kongo ist ja nicht nur das. Das ist ja eine wunderschöne Natur, wenn man sich das mal anguckt, da mal Bilder nachgoogelt. Auch mit den Flüssen dort, die Landschaften, wunderschön, die Wälder, die Berggorillas, die da noch leben, aktive Vulkane, mehr oder weniger aktive Vulkane, die da über der Stadt sind. Das ist wunderschön. Und genau, das war ein Teil der Vorbereitung, natürlich einfach mal selber ein bisschen zu gucken. Und da haben wir auch die Möglichkeit, so einen Vorbereitungskurs zu machen, den man das einfach mal so ein bisschen sich anhören, an reinfühlen konnte, ein bisschen musikalisch, mal ein bisschen reinhören, was bedeutet denn, was wird da für Musik gespielt? Ich meine, ehrlich gesagt, keine Ahnung, hätte ich vorher jetzt nicht zuordnen können.
Du hast gerade das Stichwort Ebola schon einmal kurz genannt. Es gab jetzt gerade auch einen Ebola-Ausbruch im Kongo, oder?
Ja, genau, es sind ein paar Fälle bekannt geworden, ja. Auch in der Nähe von Goma, ist nicht weit weg, ja.
Mhm. Und hat das irgendwie eine Bedeutung oder du hattest ja auch eben, glaube ich, nochmal mit unserem Sicherheitsberater gesprochen. Wie ist da jetzt so die Situation?
Also ehrlich gesagt ist das ja schon, also Ebola ist ja auch vor allen Dingen was man mit viel hygienischen Maßnahmen auch einigermaßen in den Griff bekommen kann. Natürlich nicht komplett, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der Großstadt leben. Ich meine, Goma hat 2 Millionen Einwohnerinnen, da ist eine große UN-Mission, da gibt es Krankenhäuser, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, einen Flughafen. Also es ist ja nicht, dass es irgendwie abgeschnitten irgendwie ist, sondern es ist schon eine Großstadt. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das mich jetzt gar nicht so doll betreffen wird.
Was wird jetzt genau deine Rolle sein, wenn du im Kongo landest? Du wirst ja wahrscheinlich nicht den gleichen Job von hier jetzt 1:1 dort weitermachen, oder doch?
Ja, im Prinzip glaube ich ein bisschen das Pendant von dem, was ich hier war. Mein Nachfolger darf dann jetzt die Berichte lesen, dass ich vorher aus dem Kongo gelesen habe, von hier in der Stelle darf jetzt mein Nachfolger, ich schreibe die jetzt im Kongo vor und jetzt kann ich das nämlich aus der anderen Seite dann mal, aus der anderen Warte sehen, wie ist das, so Berichte dann auch mal anzufertigen und dann aus der Unit hier zu hören, oh, hier fehlt aber noch was und da brauchen wir noch mal, und dass man wahrscheinlich vor Ort sagt, ja, ich weiß, aber wir kommen hier einfach auch gerade dann nicht hinterher, oder das ist viel, weil natürlich diese Ansprüche dann alle Geber haben, die man irgendwie auch erfüllen möchte. Was ja, was auch okay ist und was auch gut ist, aber genau, deswegen glaube ich, wird eine Aufgabe wird auch sein, dann Berichte zu schreiben, auf Deutschland zu schreiben. Ich meine, ganz klar, meine Rolle, ich sehe mich immer noch als Lernender. Ich bin Junior-Fachkraft, das bedeutet, es besteht nicht die Erwartung, dass ich das alles jetzt von Tag 1 komplett kann. Also ich werde vor Ort eingearbeitet, ich habe da schon Kontakt zu den Kollegen vor Ort, sodass ich dann im Prinzip auch weiß, an wen ich mich da erstmal hängen kann. Und dann werde ich erstmal dort in diesem Programmmanagement, heißt es dann ja immer, ein bisschen mitarbeiten. Genau.
Aber so grundsätzlich, was sind denn so Schwerpunkte, die wir programmatischer Art im Kongo gerade haben?
Ich kann jetzt nur das referieren, was ich aus den Anträgen her kenne. Da sind vor allen Dingen natürlich, ich meine, das ist unsere Organisationshauptding, das ist Ernährungssicherheit. Da haben wir natürlich einiges so mit Ernährungs-, aber wir haben auch Übergangshilfeprojekte da zur Ernährungssicherung, aber auch mit Geflüchteten. Also ich meine, im Ostkongo gibt es über 130, es ist unzählbar, aber circa 130 Rebellengruppen. Das bedeutet, wir haben natürlich auch relativ viele Fluchtbewegungen innerhalb der Region. Auch von außen, aber auch viel innerhalb der Region. Und auch da gibt es Projekte, die wir haben. Wir haben humanitäre Projekte auch, in denen es dann auch um Verteilung von Nahrungsmitteln geht.
Du hast eben gesagt, du bist ja noch Lernender. Du siehst dich auch als Lernender noch in dem im jetzigen Programm.
Ja.
Was hast du, von wem hast du denn in diesem Jahr bisher extrem viel gelernt? Das ist jetzt eine Frage, frage ich natürlich nach einer konkreten Person. Das ist vielleicht ein bisschen zu diskret. Dann frage ich es doch nochmal anders. Was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, da habe ich irgendwie vielleicht auch an einer Herausforderung geknackt, aber da habe ich halt auch echt richtig was gelernt, so im bisherigen Jahr?
Ja, ich gehe mal kurz in mich. Ich meine, es gab natürlich viele Momente, in denen ich viel gelernt habe. Ich habe angefangen im März 2020. Ich habe hier noch 2 Wochen meine Einarbeitung gehabt und dann kam Corona und dann ging es ins Homeoffice. Das heißt, mein Knackpunkt oder Lernen war natürlich erstmal, wie arbeiten wir, organisieren wir uns als Organisation gemeinsam, und das war natürlich toll. Wir waren alle Lernende. Wie machen wir komplett Homeoffice, alle gemeinsam? Das war natürlich super für mich, da mich dann auch entsprechend einbringen zu können. Da war mir klar, wir sind alle gleich, wir kochen alle nur mit Wasser. Das hilft natürlich. Andere Momente waren sicherlich auch dann, wo es das erste Mal dann auch knackig wurde mit, man hat natürlich auch gewisse Deadlines oder man hat gewisse, wie heißt das auf Deutsch?
Deadline auf Deutsch. Abgaben, genau. Ja, Abgabetermine, ja.
Also die gewissen Abgabetermine, die dann auch eingehalten werden müssen. Und da wird es natürlich dann auch mal knackig, wo man dann merkt, so huiuiui, da muss man jetzt alles unter einen Hut bekommen. Das waren natürlich Schlüsselmomente, denen ich viel gelernt habe. Und ein anderer Schlüsselmoment im Sommer mit einer Kollegin, einen Antrag, der dann eben diese Deadline dann. Doch, sie kamen dann schneller. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Die kommen immer schneller, als man das erwartet und als man das möchte. Und wir dann noch bis spät in die Nacht dran gearbeitet haben. Das war natürlich ein Riesenmoment, wo am nächsten Tag beide mit Augenringen, aber gesagt haben, Mensch, richtig geil, dass wir das geschafft haben, dass wir das fertig bekommen haben.
Ich ahne, von welcher Kollegin du sprichst. Und ich glaube auch, dass ich sie in der Zeit irgendwann in Berlin getroffen habe. Und
das ist sehr gut möglich.
Ich wollte jetzt nicht sagen, und ich habe das mit den Augenringen gesehen, aber sie hat mir davon erzählt. Und ja. Ist eine ganz tolle Kollegin, die Claudia.
Ja. Und sonst viel gelernt natürlich auch von meinem Betreuer, Mentor. Das klingt dann immer auch gleich so groß, Kollege, wie auch immer, aber Der Timo, der ist ein Spitzenkollege, der hat mir super viel in einer Engelsgeduld und auch die Ludmilla für die in der Übergangshilfe zusammen, wie die mir dann alles erläutert haben, weil ich meine, man kommt von der Uni, man fühlt sich irgendwie akademisch gut aufgestellt, aber das hat ja mit der Lebensrealität oft wenig zu tun. Und dann war es natürlich super, dass die mir gemeinsam viel, viel erklärt haben in einer Engelsgeduld. Meine Vorgängerin war noch hier, die mir auch noch vieles erklärt hat. Und ich glaube, das waren so Momente, wo man auch einfach dankbar ist, die ich jetzt auch versuche, so weiterzugeben an meinen Nachfolger, dass man weiß nicht alles von Tag 1 und das ist auch normal. Aber in der Situation selber denkt man immer so, haha, oh Gott, oh Gott. Und ich versuche genau mit diesem Gefühl jetzt auch in Kongo zu gehen, dass ich weiß, es ist normal, dass ich nicht alles von Tag 1 an weiß. Auch wenn das kein schönes Gefühl ist, weil jetzt merkt man immer mit der Einarbeitung, mit dem nächsten weiß, merkt man immer, was man alles weiß. Und ach, ich bin ja eigentlich ganz gut aufgestellt und ich gehe davon aus, wenn ich nächste Woche da dann mal ankomme, dass ich merke, oh Gott, so viel weiß ich ja doch gar nicht. Ich dachte, ich bin besser aufgestellt. Aber das ist normal und das wird wieder ein Schlüsselmoment sein. Mhm. Ja.
Hast du irgendwie einen Auslandskollegen oder eine Auslandskollegin im Kopf, mit dem oder der du auch schon zu tun hattest, die dich inspiriert hat, wo du auch einfach nochmal so den Blick quasi aus Bonn raus anders öffnen konntest?
Ja, also es gibt dadurch, dass wir ja gerade in so einem Berichtswesen viel mit den Head of Programs, also denen, die die Programme immer vor Ort koordinieren, zu tun hatten, da habe ich natürlich mit 2, 3 auch dann mehr zu tun gehabt, was nicht unbedingt jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen sein muss, aber die mich einfach auch sehr inspiriert haben. Also da gibt's schon 2, wo ich sagen muss, Mensch, die haben richtig gute Arbeit geleistet und von denen hätte ich gerne auch noch mehr gelernt. Gut, das ist jetzt nicht vor Ort, wo ich jetzt hingehe, weil das auch dort ein neu aufgestelltes Team ist. Deswegen hoffe ich, dass ich dort genauso dann was lerne, wieder als Lernender was lernen kann. Aber sonst weiß ich ja, wo die Kolleginnen sind. Und wenn ich, das Schöne ist ja, wir sprechen ja auch gerne von unserer Welthungerhilfe-Familie. Ich bin mir sicher, dass ich aus dem Kongo auch im Südsudan anrufen kann und sagen kann, Mensch, liebe Leute, ich kriege hier gerade, wie macht ihr das eigentlich? Wie können wir das als Organisation machen? Und dass man da auch hilfsbereit ist.
Wenn man dir so zuhört, dann strahlst du irgendwie so vor, ja, auch Optimismus und Zuversicht oder auch so in schwierigen Situationen immer noch so das Potenzial zu sehen oder das, was man auch daraus lernen kann. Das finde ich natürlich ziemlich cool. Trotzdem denkst du, es kann auch Situationen geben, wo auch deine Zuversicht oder deine Motivation mal gebremst werden? Was müsste da passieren?
Ach, ich fürchte, dass vielleicht spricht ja jetzt auch so ein bisschen noch die Vorfreude auf den Kongo. Ich glaube, und das wird sicherlich auch ein harter Moment in dem Moment, wo ich da stehe und das erste Mal sage, Mistekiste, das ist echt, dass mich das richtig, also es ärgert, dass es nicht vorangeht oder dass der, und ich glaube, dieser Optimismus geht dann in dem Moment verloren, wenn halt Sachen sind, auf die man selber keinen Einfluss hat.
Was macht so diese dann ja auch einfach schwere Thematik, Hunger, Armut, da auch vermutlich auch mit Leid konfrontiert zu sein, dann im Kongo noch viel näher. Was macht das mit dir?
Ja, also die lässt mich natürlich schon auch nachdenken und einfach natürlich reflektierend. Und das kriegt man jetzt die Tage auch, kriege ich das dann nochmal viel zu hören. Ja, Mensch, auch da weißt du ja hinterher auch, wie gut es uns hier geht. Aber ich denke, das ist schon irgendwie ganz zentral, dass man sich dessen einfach bewusst sind, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wenn man hier krank wird, natürlich wird man hier ärztlich versorgt. Und zwar auch ohne Diskussion. Hier wird jeder ärztlich versorgt. Und oder wenn man alt wird, man hat eine Rentenversicherung. Also, dass man natürlich für sowas dankbar ist, aber das reicht ja nicht, diese Dankbarkeit zu haben, sondern also vor allen Dingen finde ich, weil das ja oft auch an globalen Strukturen liegt, dass das Ganze, das sind ja globale Probleme und es sind globale Strukturen, die diese Probleme auslösen und teilweise verstärken. Und auch da wieder, mein Handlungsrahmen ist dann doch auch als Einzelner vielleicht auch sehr begrenzt. Gemeinsam kann man versuchen, das anzugehen, aber das ist ja teilweise auch so weit weg. Und auch unbewusst, da passieren Prozesse unbewusst, die dann hinterher, wo man merkt, so, oh, das war vielleicht dann doch nicht so intendiert. Aber das ist dann immer schwierig. Und das ist das, wenn ich jetzt nochmal auf deine Frage zurückkomme, die Armut vor Ort mit mir macht, das ist schon auch, dass ich vielleicht ein Stück weit eine Enttäuschung, oder so stelle ich es mir jetzt vor, dass ich dann enttäuscht bin, dass man überhaupt das so zulässt. Dass es Menschen gibt, die das auch wissentlich zulassen. Es gibt sicherlich viele, die lassen das unwissentlich zulassen.
Wenn wir uns jetzt so in einem Dreivierteljahr vielleicht oder in einem Jahr widersprechen würden, was würdest du mir dann gerne erzählen von dem Jahr im Kongo?
ich fände schön ein positives Bild aus dem Kongo. Also meine positive, wie du es gerade so gesagt hast, dieses Positive auch weiterhin dann zu haben und nicht jetzt meine, was gerade skizziert, eine eher negativen oder was mich frustrieren könnte, wiederzukommen und zu sagen, ach Mensch, irgendwie ist das echt schwierig, sondern dass ich sagen kann, nee, Lena, wir machen da auch gute Sachen. Und das würde ich jetzt den Kritikern sagen, wir sind da gut aufgestellt und wir machen das und wir erreichen auch was.
Und welchen Tipp gibst du deiner Nachfolge hier eigentlich mit?
Ich glaube, vielleicht auch um ein bisschen als kleine Vorbereitung für mich selber, nicht so streng mit den Kollegen im Ausland zu sein, weil das weiß ich von mir selber, dass ich natürlich bei der einen oder anderen Sache gesagt habe, Mensch, ja, da müssen wir das wäre doch so einfach, aber jetzt bin ich auf der anderen Seite und dass ich hoffe, von ihm keinen auf den Deckel zu bekommen, wenn der Antrag oder der Bericht dann doch nicht 100% ist, da wo man ihn gerne hätte, das wissen die Kollegen ja, das weiß man ja auch meistens selber, genau.
Ja, sehr spannend. Also es wird auf jeden Fall einen Perspektivenwechsel bei dir geben und ich glaube, das ist immer irgendwie, das ist immer gut, wenn man ja wahrscheinlich sich wirklich in das Gegenüber, was man vorher hatte, nochmal so richtig reinversetzen muss und das wird ja bei dir jetzt so passieren.
Ja.
Ja, spannend. Ich bin echt, also ich finde das gerade auch irgendwie ein bisschen aufregend oder die Vorstellung, dass da jetzt überhaupt jemand irgendwo hinreisen kann und in so ein ganz anderes Setting geht. Wir sind so daran gewöhnt, jetzt an Ort und Stelle zu sein und uns nicht groß hin und her zu bewegen. Ich hoffe, wir haben irgendwann in den nächsten Wochen mal einmal kurz Kontakt, um so zu hören, wie ist es eigentlich jetzt nach deiner Ankunft im Kongo?
Ja, gerne.
Was glaubst du, wird das Erste sein, was ihr macht? Ihr kommt an und dann?
Erstmal komme ich alleine an. Meine Frau wird erst später ausreisen. Und ich glaube, das ist relativ unspektakulär, weil es erstmal in die Quarantäne geht.
Auch das noch.
Genau, ja. Eine Woche oder so ist zumindest jetzt die bisherige Regelung. Wer weiß, was denn noch passiert. Das ist ja auch immer ein bisschen offen. Und dann geht es vor allen Dingen los für mich. Ich muss mir eine Unterkunft suchen. Also wir haben erstmal was Gestelltes. Also ich komme erstmal in ein Gasthaus oder in ein Hotel. Und dann muss ich mich erstmal zurechtfinden, erstmal gucken, wie was passiert um mich herum, was ist das überhaupt, was ist, wie ist überhaupt die Lage, wie ist das Klima, die Anpassung, ich glaube, da wird zu viel passieren. Das kann ich mir jetzt gerade noch gar nicht alles vorstellen, was dann ist, was natürlich ein Riesenfaktor ist. Das ist natürlich alles auf Französisch und mein Französisch, das ist jetzt schon etwas her, ich habe es ein bisschen ausgebessert oder versucht nochmal aufzufrischen, aber das ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte und ich glaube, das wird sehr herausfordernd, da erstmal zu stehen und zu sagen so, oha, jetzt bin ich hier und wo geht's jetzt lang?
Bon Courage. Hört sich gut an. Eine letzte Frage stelle ich noch, die habe ich jetzt ein paar Mal schon im Podcast gestellt und zwar, wenn du ein Wort oder eine Zahl noch Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, weil dir das Wort oder diese Zahl wichtig ist, was würdest du dann sagen?
Ich glaube, ich würde Resilienz sagen, weil das etwas ist, was mich jetzt hier geprägt hat, dieses Wort, also einfach weil es technisch ist, aber weil es eigentlich auch total praktisch ist, also Widerstandsfähigkeit. Ich meine, das kann man auf so viele, für sich selber und auf so viele andere Sachen übertragen, auf Institutionen, genau, sich selber irgendwie widerstandsfähig zu machen, das finde ich, das ist eine gute Sache.
Alles klar. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, eine gute Reise und einen guten Start im Kongo.
Danke dir. Danke.
Bis dann.
Tschüss.
Mirko, ich freue mich total, dass du noch mal ganz kurz dir Zeit nimmst und jetzt ja aus dem Kongo quasi zugeschaltet bist. Denn wir hatten ja im Gespräch vor wenigen Tagen noch darüber gesprochen, dass bei dir bald eine Ausreise ansteht. Erzähl mir doch mal so in ein paar Sätzen, was waren die ersten Eindrücke, die du da jetzt im Kongo gesammelt hast?
Genau. Gute Frage. Ich meine, es war natürlich sehr viel. Ich bin jetzt ein paar Tage hier, ein bisschen über einer Woche. Die Ankunft, das hat alles überraschend gut geklappt. Und dann der erste Weg vom Flughafen ins Hotel, weil ich erstmal in die Quarantäne sollte. Natürlich irgendwie eine Umstellung, weil sieht dann doch irgendwie alles natürlich anders aus oder ist eine andere Umgebung, in der man sich auf einmal aufhält. Aber es war total spannend, weil ich mich ja auch schon drauf gefreut habe und mir das noch nicht so richtig vorstellen konnte. Und irgendwie, muss ich sagen, fühlte sich das doch ein Stück weit nicht ganz so überraschend alles an, weil ich schon mal, ja, erzählte ich ja auch in Uganda war und dann das doch sehr ähnlich ist. Und so dann auch erstmal der Weg. Ich habe mich sicher gefühlt, es hat alles gut geklappt ins Hotel. Und genau, so das war der, so der erste Tag, das erste Ankommen hat also dadurch total gut geklappt. Und auch der Support hier aus dem Landesbüro, die sich gut um mich gekümmert haben. Und die nächsten Tage war ich dann in der Quarantäne im Hotel. Aber auch da, das war total willkommen heißen, nur das mit der Sprache hat dann das ein oder andere Mal, musste ich dann vielleicht doch nochmal nachfragen, aber auch das hat gut funktioniert. Also von daher, so dieses erste Ankommen, total schön. Ich habe ein schönes Hotel da am Kivusee, wo man wirklich herrliche Aussicht hat und das Wetter ist einigermaßen gut gerade, es ab und zu regnet es mal zwischendurch, aber ansonsten total schön und herzlich.
Gerade hat es doch ziemlich doll geregnet, oder? Du meintest ja, wir machen die Aufnahme lieber später, weil es prasselt gerade so wahnsinnig.
Ja, genau. Wir sind wirklich jetzt dann, ja, wie das so ist, jetzt die ganze Woche hat es hier nur 2-3 Mal ganz leicht kurz geregnet, aber heute hat es hier wirklich jetzt schon 2-3 Mal sehr, sehr doll geregnet. Aber wir kommen gerade in die Regenzeit und damit geht es dann jetzt los, dass es auch mehrmals täglich regnet.
Bist du denn jetzt eigentlich schon im Büro gewesen oder seid ihr da sowieso gerade total auf Remote umgestellt?
Nee, genau. Ich bin seit, heute ist der 2. Tag im Büro. Hier wird dann einfach auf Abstand halten, Maske tragen. Das schon, aber wir sind nicht komplett remote. Hier im Kongo gibt es keine so diese Pflicht oder das Anhalten zum Homeoffice. Und es klappt hier auch einigermaßen gut. Dadurch, dass es ja so schön warm ist, stehen die Türen, wenn es nicht gerade regnet, sowieso offen. Und man kann sich auch draußen treffen. Das ist ja das Schöne da dran und das Gute, sodass das daher gut funktioniert. Und hier auch der erste Eindruck im Büro ist alles total lieb, total liebe Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Total herzliche Aufnahme. Das ist total schön. Tolle Umgebung hier, in der wir hier sind. Ist schön grün alles, der Garten, das ist total schön.
Wie kann ich mir jetzt noch deinen heutigen Tag vorstellen? Jetzt gerade erwische ich dich ja im Büro. Ich weiß nicht, bei mir ist so nachmittags. Wie viel Zeitunterschied ist da jetzt eigentlich bei dir?
Hier ist plus eine Stunde zu Deutschland, wenn in Deutschland Winterzeit ist. Und ansonsten sind wir zeitgleich.
Alles klar, ja, das ist ja ziemlich nah beieinander. Aber dann sag doch mal kurz, genau. Was erwartet dich jetzt noch an so einem Tag wie heute nach dem Büro? Wie sieht dein Tag quasi aus?
Ehrlich gesagt, momentan noch sehr kurz. Ich werde so gegen 15, 15.30 ins Hotel zurück, wo ich noch untergekommen bin und noch unterkomme. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen Sport machen. Und dann um Schlag 18.30 ist es dann auch dunkel. Und das heißt dann irgendwie auch reingehen oder wenn dann nur noch langärmlich draußen sitzen. Ich werde mir mein Buch nehmen, werde noch ein paar Seiten lesen. Und dann werde ich, denke ich, noch ein bisschen Sport machen, eine Kleinigkeit essen. Und dann geht es eigentlich auch immer relativ früh für mich ins Bett hier, muss ich sagen.
Und das Buch, was du heute Abend liest, ist das denn irgendwie was mit französischer Sprache oder ist das mit der Sprache, machst du an anderer Stelle?
Ja, das wäre natürlich optimal, wenn es französisch wäre. Nein, es ist auf Englisch und das Französische muss ich nochmal so übers Online-Programm, also das wäre jetzt so für jetzt mein restlicher Nachmittag im Büro, würde ich mich gleich nochmal eine halbe Stunde hinsetzen und nochmal Französisch online lernen und dann zu Hause dann das Buch aber auf Englisch weiterlesen.
Alles klar. Mirko, das war jetzt echt nochmal irgendwie ganz interessant, einfach mal kurz den Perspektivenwechsel wahrzunehmen und zu hören, wie so die ersten Tage als Expat in einem völlig unbekannten Land sind. Hat mich total gefreut, dass du uns das noch als kurzen Nachtrag für diesen Podcast mitgegeben hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, hier nochmal kurz zu berichten, wie es denn jetzt so ist und auch von den Fragen, die wir vor ein bisschen über einer Woche hatten. Ich merke so, ich habe mir über vieles ja nicht so Gedanken gemacht und bei deinen Fragen danach gemerkt, oha, da müssen wir mal drüber nachdenken. Das eine oder andere habe ich nochmal mitgenommen, aber irgendwie, ach, es findet sich für alles dann doch schnell eine Lösung hier und man muss sich auch gar nicht so Sorgen machen. Es klappt schon irgendwie auch immer alles.
Ich höre, du bist auf jeden Fall noch frohen Mutes. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit im Kongo, wenn man das so sagen kann. Tolle Projekte, tolle Erfahrungen und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder, um zu hören, wie es dir eigentlich geht.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch nach Deutschland, hier aus dem fernen Goma.
Aus dem fernen Goma. Danke, Mirko. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.